Ja, schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich wieder hier zu sein, vertraute Gesichter wiederzusehen, ja, einige unterwegs und neue Gesichter, neue Geschwister kennenzulernen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Am Beginn möchte ich das Zitat eines Predigers und Evangelisten stellen, der sein Werk mit 12 Jahren begonnen hat oder Gott das Werk in ihm, als er 12 Jahre alt war. Er hat dem Herrn 50 Jahre lang gedient und ist jetzt schon 40 Jahre beim Herrn. Vance Hafner. Ich übersetze es gleich. Lesen wir im Original. Don't ever come to church without coming as though it were the first time, as though it could be the best time and as though it could be the last time. Also, es ist unerlässlich, sich in einer Haltung der Erwartung dem Gottesdienst zu nähern, als ob es das erste Mal wäre, als ob es der wichtigste Moment auf dem eigenen geistlichen Weg sein könnte und als ob es die letzte Gelegenheit für geistliche Bereicherung sein könnte. Pfingsten, wir feiern die Ausgießung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist das wunderbare Geschenk an die Gemeinde der Gläubigen, an den Leib Christi auf Erden. Es ist sein Werk, wenn wir heute hier zusammenkommen. Es ist sein Werk, wenn wir Freude haben an der Gemeinschaft. Es ist sein Werk, wenn wir Verlangen haben nach dem Wort. Es ist sein Wirken, wenn wir gemeinsam Gott loben, wie wir es gerade getan haben. Und es ist sein Wirken, das Wort in uns lebendig zu machen. Es ist sein Wirken, wenn wir beten und bitten wollen und können. Und es ist sein Wirken, wenn seine Dienstgaben in der Gemeinde wirksam werden. Wir werden heute einige andere Stellen, zusätzliche Stellen noch lesen zu dem, was wir gehört haben. Und wir lesen dazu aus dem Evangelium nach Lukas. Lukas, überschrieben von der Redaktion, der Bibelredaktion, der Beginn des Wirkens Jesu in Galiläa, und lesen ab 4,14. Und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa. Und die Kunde von ihm erscholl durch das ganze umliegende Land. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn, und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde kamen, und sprachen: Ist das nicht Josefs Sohn? Wort des lebendigen Gottes. Als er das Buch auftat, genauer gesagt, ist es ja kein Buch, sondern die Schriftrolle. Wer das mal gesehen hat, im Schrein des Buches ist es ausgestellt, der Fund aus den Höhlen von Qumran, berühmte Qumran-Rolle, ist ungefähr 7,34 Meter, habe ich gestern noch nachgeschlagen, lang. Und da ergeben sich doch Fragen. Frage 1, war die Schriftrolle schon entrollt, weil die Stelle an diesem Tag dran war, ähnlich wie den Perikopen bei uns im evangelischen Gottesdienst? Der Vers für jeden Tag des Kirchenjahres? War es schon aufgerollt? Hat Jesus die Schriftrolle aufgerollt und so lange gesucht, bis er die Textstelle fand? Das legen einige Übersetzungen nahe. Oder dritte Frage, hat der Heilige Geist Jesus zu genau dieser Schriftrolle geführt? Spricht viel für die dritte Version. Ich wollte eigentlich hier mal abstimmen lassen, aber das erspare ich uns. Nach dem siegreichen Kampf gegen den Versucher in der Wüste, heißt es ja, kam Jesus in der Kraft des Geistes nach Galiläa. Wir erinnern uns, der Teufel hat ihn ja versucht. Der Geist führt ihn in die Wüste, der Versucher tritt an ihn heran und Jesus kontert ihm, und der Versucher kommt mit Worten des Schriftes, das hast du sehr schön gesagt, kommt mit den Worten der Schrift und Jesus sagt, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es ist gesagt und schlägt die Angriffe des Feindes zurück. Und er ist also voll des Heiligen Geistes und kommt zurück in der Kraft des Geistes nach Galiläa. Und es dürfte da ja kaum ein Zweifel daran bestehen, dass der Heilige Geist diese Schriftlesung Jesu in der Synagoge vorbereitet hatte. Genau zu Beginn der Wundertätigkeit Jesu proklamiert ja die Schriftstelle den Anbruch einer Epoche, die Jesaja rund 700 Jahre vorher angekündigt hatte. Die Schriftstelle aus Jesaja fasst in wenigen und sehr prägnanten Worten die Aufgabenstellung des erhofften Messias zusammen. 18b, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Es liest sich fast wie eine Stellenbeschreibung des Erlösers mit den Zielgruppen seines Wirkens. Es herrschte eine gewisse Spannung, eine Erwartungshaltung in der Synagoge, als Jesus gelesen hatte. Die Zuhörer ahnten wohl, dass etwas Entscheidendes kommen sollte. Und nun folgt die Äußerung Jesu, die alle anwesenden Gottesdienstteilnehmer erstaunen lässt. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt worden vor euren Ohren. Oftmals ist zu hören, wenn jemand die Schriftstelle mündlich wiedergibt, wir hatten das neulich bei uns in der Online-Bibelstunde, da sagten die ja, erfüllt vor den Augen. Wir haben zunächst diese Assoziation vor Augen, weil wir stellen uns diese Situation vor und diese Schriftstelle ist erfüllt für die Anwesenden vor euren Augen. Nein, vor euren Ohren, sagt er hier. Das ist bemerkenswert. Warum sagt er vor euren Ohren? Nun, wir stehen im Lukas-Kapitel am Beginn des Wirkens Jesu. Er hat bislang als Rabbi mit Predigten Aufsehen erregt. Die Menschen erkannten, dass er in Vollmacht predigte und ihnen Dinge sagte, die sie bislang so noch nicht gehört hatten. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. Die Tätigkeit der Zeichen und Wunder beginnt ja erst in dem nächsten Kapitel, in dem fünften Kapitel. Und bis zu diesem Zeitpunkt gab es für die Menschen nicht viel zu sehen, aber viel zu hören. Und deshalb sagt Jesus, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Daran erinnern uns die Worte der Bibel. Römer 10, 17, also ist der Glaube aus der Verkündigung, dem Hören, die Verkündigung aber durch das Wort Christi, durch das Wort Gottes. 2. Korinther 5, 7, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Prediger 4, 17, bewahre deinen Fuß, wenn du zum Hause Gottes gehst und komm, dass du hörst. Zurück zu Vers 18, dem Wirken des Geistes Gottes im Alten Testament. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt hat. Im Alten Testament wirkte der Geist Gottes sehr punktuell. Natürlich, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, war von Anfang an da bei der Schöpfung, natürlich. Er befähigte die von ihm gesandten Propheten. Er kam auch zu Königen, zu Saul, aber er wurde ihm auch wieder genommen. Jesus beansprucht hier an dieser Textstelle nichts weniger als in diesem Jesaja-Zitat, als vom Geist Gottes gesalbt und gesandt zu sein. Der Sohn des Zimmermanns Josef erstaunt und verwundert die Zuhörer, aber sie empfangen die Worte des Jesaja als Worte der Gnade. Die Pharisäer hingegen, die werden Jesus später fragen, in wessen Vollmacht redest du? Lukas 20, 1. Und es geschah an einem der Tage, als er das Volk im Tempel lehrte und die gute Botschaft verkündete. Da traten die hohen Priester und die Schriftgelehrten mit den Ältesten herbei und sprachen zu ihm und sagten, sage uns, in welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Oder wer ist es, der dir diese Vollmacht gegeben hat? Und ihr kennt die Geschichte ja. Und Jesus sprach zu ihnen, kleiner Zwischenschritt, so sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Die Pharisäer zeigten sich ungläubig, unwillig und voller Ablehnung gegen Jesus. Sie ignorierten die Beweise des Messias. Sie können und wollen nicht erkennen, dass Jesus wirklich der von Gott gesandte Messias ist. Martin Luther hat das schön zusammengefasst in einem schönen Satz. Es kann niemand Gott noch Gottes Wort recht verstehen, er habe es denn unmittelbar von dem Heiligen Geist. Niemand kann es aber von dem Heiligen Geist haben, er erfahre es, versuche es und empfinde es denn. Und in dieser Erfahrung lehrt der Heilige Geist als in seiner eigenen Schule, außerhalb dieser nichts gelehrt wird, als nur leere Worte und Geschwätz. Gehen wir nun zurück zur Jesaja-Stelle im Alten Testament. Wir haben sie nochmal hier. Ich lese nochmal den Zusammenhang. Jesaja 61 von 1 bis 7, wer es aufschlagen möchte. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkünden, verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen, den Trauernden zu ziehen, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werde, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Sie werden die alten Trümmer wieder auferbauen und das, was vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Fremde werden hintreten und eure Herden weiden und Ausländer werden eure Ackerleute und Weingärtner sein. Ihr aber sollt Priester des Herrn heißen und man wird euch Diener unseres Gottes nennen. Ihr werdet der Völker Güter essen und euch ihrer Herrlichkeit rühmen. Dafür, dass ihr doppelte Schmach trugt und für die Schande sollen sie über einen Anteil fröhlich sein, denn sie sollen das Doppelte besitzen in ihrem Lande, sie sollen ewige Freude haben. Die gesamte Stelle, aus der Jesus zitiert. Wer aufmerksam, ganz aufmerksam zugehört hat, der hat gehört, bei Jesaja heißt es ein gnädiges Jahr des Herrn und bei Lukas liest Jesus das Gnadenjahr des Herrn. Liegt hier eine Abweichung vor? Ich denke, hier handelt es sich um eine bewusste Präzisierung, die Jesus immer wieder vorgenommen hat, wie in etwa in Matthäus 5, in dem er sich auf das Alte Testament bezieht. Sagt er ja an vielen, vielen Stellen, 5, 6, 7 Stellen, ihr habt gehört oder es ist euch gesagt. Und dann präzisiert er und sagt, ich aber sage euch. Das heißt, er legt es nochmal in einer Weise aus, die dem Wortsinn noch deutlicher entspricht. Das ist kein Gegensatz. Also er verdeutlicht, es gibt Beispiele. Bei Jesaja steht die Verheißung eines Gnadenjahres für das Volk Israel. Und Jesus spricht von dem Gnadenjahr. Das ist eine interessante Geschichte. Ich habe das mal nachgeschlagen bei einigen Kommentatoren, die sagen, Jesus hat dieses Zitat gebracht aus Lukas 4, was wir gerade gelesen haben. Heute ist dieses Wort vor euren Ohren erfüllt worden. Das war die Zeit des Neuen Testamentes und alles andere soll noch kommen. Ich komme gleich nochmal auf diesen Gedanken zurück, den könnt ihr euch schon mal festhaken. Jesus spricht von dem Gnadenjahr. Gemeint ist ja die Gnadenzeit, die Jesus eröffnet hat. Denn mit dem Erscheinen Jesu und vor allen Dingen mit dem Stellvertretertod des Messias auf Golgatha beginnt ja die Gnadenzeit und sie dauert, bis unser Herr Jesus wiederkommt. Die Gnadenzeit hat aber auch eine sehr individuelle Komponente. Die Gnadenzeit für dich und mich dauert, solange wir leben. Denn wenn der Herr einen Menschen abberuft, dann ist die Gnadenzeit für den betreffenden Menschen eben zu Ende gekommen. Aber nicht die Gnadenzeit, die er uns verheißen hat, der Menschheit. Warum endet Jesus also an der Stelle, wo das Zitat und der Sinngehalt ja noch weitergehen? Manche Ausleger sagen, das hat mit bestimmten Epochen der Heilsgeschichte zu tun. Und man kann, vielen Dank, liebe Schwester, sehr freundlich, danke dir. Da gibt es Verse und Etappen für das Volk Israel, für die aktuelle Situation als Prophetie für die Zukunft, die Gefangenschaft der Weggeführten in ein fremdes Land und so weiter. Das kann man alles machen. Man kann die Bibel bestimmt so strukturieren und das ist sehr hilfreich. Aber wir wollen uns mal anschauen, ob diese Jesaja-Stelle nicht auch vieles schon prophezeit hat von dem, was wir seit dem Kommen des Heiligen Geistes und seit Jesus Christus selber erleben. Historisch ist das begründbar, das so zu machen, wie das die Ausleger tun. Aber gewiss, der Jesaja-Text spricht ja von zukünftigen Ereignissen und Verheißungen für das Volk Israel. Doch das ist es nicht allein. Wenn wir eine zeitlose Sicht auf diesen Text nehmen, und da glaube ich, sind wir immer gut beraten, das zu tun mit der Bibel, denn wie wir vorhin auch gesagt haben, das Wort spricht jederzeit zu uns, zu dir und mir. Und das fragt nicht nach irgendwelchen heilsgeschichtlichen Epochen, sondern nach deiner, meiner jeweiligen Situation. Wir sehen hier zwei Ebenen. Eine ist die historische Ebene und eine ist die zeitlose, jeweils individuelle Glaubenserfahrung eines Einzelnen. Bei der Bekehrung erlebt jeder neugeborene Christ, dass der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt und genommen hat. Und wir erleben doch bei unserer Bekehrung und danach alles das, was Jesaja dem Volk Israel vorausgesagt hat. Fürs Volk Israel mag das noch ausstehen, aber wenn da von der Befreiung aus Gefangenschaft die Rede ist, dann ist es doch meine babylonische Gefangenschaft auch in der Welt. Dann ist es doch meine Befreiung aus der Gebundenheit. Dann ist es meine, aus meiner Abhängigkeit und Gebundenheit. Und wir hören, dass den Elenden gute Botschaft verkündigt wird. Ja, so ist es, genau. Das tut das Evangelium. Und ich bin doch der Evangelium, der Elende, der das Evangelium hört und dann Gott sei Dank gehört hat und auch gefolgt ist. Dann ist hier die Rede davon, in Jesaja Traurigkeit stillen und Trost spenden. Natürlich, wer erlebt das nicht von uns? Dass wir Trost finden im Wort Gottes. Wenn noch nicht mal Geschwister uns trösten können und wir die Bibel aufschlagen im stillen Kämmerlein, wie uns das empfohlen ist, finden wir da nicht Worte des Trostes, Worte des Lebens, wie du vorhin auch gesagt hattest? Du allein hast Worte des Lebens, als Jesus gefragt hat, ihr, wollt ihr mich auch verlassen? Du allein hast Worte des Lebens. Und wir empfinden Trost und er stillt unsere Traurigkeit, wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir in die Psalmen schauen. Dort lesen wir vom Schmerz, von der Trauer, von dem Versagen, von unseren menschlichen Niederlagen, von unseren geistlichen Niederlagen. Wo finden wir Trost, wenn nicht im Wort? Schlechtes und Schändliches soll weggenommen werden und dafür Gutes und Tröstliches empfangen. Genau das geschieht. Wir geben schlechte Dinge ab, schlechte Gewohnheiten, hoffentlich. Ich weiß, es ist schwer, kämpfe ich auch mit, wie jeder von euch und wie alle, die auf dem Weg sind. Aber der Herr sagt uns, sei auf dem Weg, bleib auf dem Weg, weich nicht ab, nicht zur Rechten, nicht zur Linken und steh auf. Gutes und Tröstliches empfangen. Er wäscht uns rein von aller Schuld, wir werden eine neue Kreatur und Scham und Schande aus unserem früheren Leben nimmt er uns weg, so wie er dem verlorenen Sohn alle Ehre angedeihen lässt. Das erlebt doch wohl jeder bei seiner Bekehrung und das ist zeitlos und das wird auch in 100 Jahren noch da sein, wenn der Herr nicht vorher wiederkommt. Heiliger Geist, wir wollen kurz bleiben bei dem Punkt Personen der Dreieinheit. Ich finde den Punkt so wichtig, wir hatten neulich auch wieder in unserer Bibelstunde Leute erzählt, die hatten Begegnungen mit Mormonen oder mit Leuten von der Wachturmgesellschaft. Ich sage nicht den Namen, den sie nennen, weil sie sind falsche Zeugen. Die ließen, also es ist nicht leicht, wenn man unvorbereitet ist. Die Leute haben eine Art, einen zu überrumpeln. Und auch so ähnlich wie der Versucher das gemacht hat, die kommen mit der Schrift um die Ecke, aber ohne den Heiligen Geist ist das eine schwierige Geschichte. Deshalb kurz zwei, drei Punkte. Heiliger Geist, Person der Dreieinheit. Er ist ja von Ewigkeit her eine Person der Dreieinheit. In der Schöpfungsgeschichte präsent, das hatten wir schon gesagt, in der Salbung der Könige, der Propheten. Und wenn wir lesen 2. Korinther 13, 13, das ist der Vers, den wir solchen Leuten, wenn ihr denen entgegentretet oder die auf euch zukommen, getrost zusprechen könnt. 2. Korinther 13, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und da möchte ich mal sehen, wie die dann ihren Jesus-Bild erklären vom Loskaufopfer, was sie da falsch in die Welt setzen. Aber wir wollen da nicht zu lange über die reden. Apostelgeschichte 20, 27 folgende. Denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Hier auch die drei, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und der Petrus 1,2, auch ein Vers zum Merken für solche Begegnungen nach der Vorsehung Gottes des Vaters durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Da versuchen Leute etwas auseinanderzureißen und zu puzzeln, was überhaupt gar nicht zu reißen und zu puzzeln geht. Und das fällt ihnen auf die eigenen Füße. Manche Irrlehren wollen im Heiligen Geist nur eine Kraft sehen. Eine geheimnisvolle Kraft. Aber der Heilige Geist ist ja eine Person, denn der Heilige Geist, ich habe 25 Stellen hier gefunden, ich werde die nicht alle lesen können. Er lehrt die Jünger, er erinnert an die Worte des Herrn, er zeugt vom Herrn, er überführt die Welt von Sünde, er leitet Gläubige in die ganze Wahrheit, verkündet den Jüngern das Kommende, redet über die Dinge des Herrn, verherrlicht den Herrn, spricht zu den Gläubigen, ermuntert Heilige, hindert Jünger etwas zu tun, verbietet Jüngern etwas zu tun, führt die Söhne Gottes, bestätigt sie und so weiter. 25 Stellen. Das macht eine Person, das ist doch keine Kraft. Das sind alles Tätigkeiten einer Person. Und weiter, wir Menschen können auch den Heiligen Geist, möge es fern sein, dass wir das tun, verlästern, belügen, versuchen, das heißt auf die Probe stellen, bekämpfen, betrüben, schmähen. Das kann man nur mit einer Person und nicht mit einer Kraft. Elektrizität ist eine Kraft. Jetzt schmäh mal Elektrizität. Wird die sehr beeindrucken. Oder Schwerkraft oder was. Okay. Also der Heilige Geist erfüllt alle Merkmale einer Person. Jetzt lesen wir in verschiedenen Übersetzungen, da steht der Tröster. Wenn vom Heiligen Geist ist von dem Tröster die Rede, der Parakletos, griechisch. Ihr habt wackere Bibellehrer hier, die können euch das ganz genau auseinanderklamüsern. Und wir wollen uns das mal in der Textstelle angucken, das Werk des Heiligen Geistes, Johannes 16, 5 bis 15. Mir ist immer wichtig, dass wir viel Wort lesen und hören, weil mein Wort, das habt ihr vergessen, wenn ihr hier raus seid. Aber das Wort Gottes geht nach und kehrt nicht leer zurück. Und deshalb kriegt er von mir immer viel Bibellesung, okay? Also, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht, über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen. Was wird der Heilige Geist, der Tröster, tun, wenn er kommt? Er wird der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und das Gericht. Augen auftun ohne das Wirken des Heiligen Geistes, haben wir gerade von Luther gehört, sind wir in den Dingen der Schrift und der göttlichen Offenbarung blind. Der Heilige Geist bewirkt also Erkenntnis der Sünde in uns, Voraussetzung überhaupt für Buße, Umkehr zu Gott. Wie Luther gesagt hat, so schön, denn wer nicht die Sünde fühlt, der sucht keine Gnade, auch kein Evangelium, noch Glauben. Zweiter Punkt, die Notwendigkeit der göttlichen Gerechtigkeit wegen seiner Heiligkeit. Gott ist heilig und gerecht. Das heißt, er kann nicht einfach mal jemanden durchwinken und sagen, komm, bei dir drücke ich mal ein Auge zu. Nein, seine Heiligkeit verbietet das und fordert oder spricht davon, von dem notwendigen Gericht für die, die Jesu Gerechtigkeit verschmähen. Im Vers 9 präzisiert Jesus die Sünde, er erwähnt nicht die 10 Gebote, auch nicht die Stellung zum Gesetz, Matthäus 5. Er spricht von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Die Sünde des Unglaubens ist die größte Verfehlung des Menschen gegen Gott. Hier liegt die Wurzel aller Sünden im Unglauben an Jesus Christus. Wir wissen ja, der heilige Gott, der kennt keine kleinen Sünden und lässlichen und entschuldbaren Sünden und sonst was alles und große, fette, dicke Sünden. Nein, jede Sünde ist für den heiligen Gott ein Grund der Trennung. Wir trennen uns selber von Gottes Segen. Und jetzt spricht er hier von der Sünde. Alle anderen Sünden, alle, deshalb besonders gut zu hören, alle anderen Sünden wäscht das Blut Jesu Christi ab. Alle, die allerschlimmsten Sünden, Völkermörder, Kinderschänder, was auch immer, dafür ist das Blut Jesu Christi ausreichend. Aber wenn kein Glaube da ist an Jesus Christus, dann, das ist die Frage, ist dies nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist? Die Sünde, von der wir hören, dass die nicht vergeben werden kann. Der Unglaube an Jesus Christus, was ist da zu vergeben? Die ganze Welt liegt im Argen, sagt das Wort im 1. Johannes 5,19. Das war gestern so und das ist heute so. Das wird morgen nicht anders sein. Aber Jesus lässt uns auch mit unserer Sündhaftigkeit des Menschen, der in uns wohnenden Sünde, nicht allein. In der ersten Abschiedsrede Jesu an seine Jünger verspricht er ihnen einen Helfer, einen Beistand. Haben wir auch gerade gelesen. Und er sagt hier an Johannes 14, 16, und ich will den Vater bitten, er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Und dann heißt es, der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Parakletos hatten wir gerade eben erwähnt, steht dort im griechischen Original. Mehrere Übersetzungsmöglichkeiten. Sachwalter, Beistand, Fürsprecher, Helfer oder der Herbeigerufene. Die Übersetzung von Martin Luther und auch von der King James Bibel lautet Tröster. Wie kommen denn jetzt auf Tröster? Das Wort ist aus dem Kontext des Evangeliums nach Johannes, was wir gerade eben gehört haben, sehr treffend gewählt. Denn Jesus Christus sagt ja in dem Zusammenhang mit seinem Weggehen, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Warum Waisen? 3 Jahre lang haben die Jünger sich völlig an Jesus angeschlossen. Sie haben Familien, Arbeit, Freundschaften zurückgelassen, um mit Jesus zu sein. Nun bereitet er sie darauf vor, bald ohne Jesus ihren Weg gehen zu müssen. Genau das ist die Situation. Jesus, der Meister, der Lehrer, in dem die Züge des Vaters offenbar werden, ist nun nicht mehr da. Philippe, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und in der Antike haben Philosophen den Tod ihres Meisters als schrecklichen Verlust angesehen, der sie vaterlos machte. Bis also jahrelang war man da in der Philosophenschule, 10, 20 Jahre, und dann starb der und dann haben die sich als Waisen und Vaterlose betrachtet. Vielleicht eine Anspielung von Jesus darauf, wir wissen es nicht. Die Bibel mahnt und fordert den besonderen Schutz und die Fürsorge für Witwen und Waisen. Und in der Antike waren Waisen oftmals schutzlos, rechtlos und vielen schlechtlichen Einflüssen ausgeliefert. Nun, was brauchen Waisen am nötigsten? Trost und Beistand. Der Trost steht ja für die Linderung der emotionalen Bedürfnisse. Der Trost soll über den schmerzhaften Verlust hinweghelfen. Und der Beistand, der steht für äußeren, für rechtlichen Schutz. Gemeint ist die Versorgung mit allem Nötigen und die Bewahrung vor Gefahren und die Bewahrung der Rechte auch. Also, Trost und Freude. Jesus kennt die Befindlichkeit seiner Jünger genau. Die Begegnung mit der Heiligkeit Jesu offenbart oftmals unsere Unzulänglichkeit. Und der Heilige Geist überführt uns von Sünde, haben wir soeben gehört. Und der Heilige Geist, der macht das ja nicht nur vor und zur unserer Bekehrung, dass er sagt, schau mal hier, hier ist der Heilige Gott und hier ist sein Sündenregister. Nein, das ist ja seine Aufgabe, bis wir hier unsere irdische Laufbahn vollendet haben. Er überführt uns jeden Tag von Sünde, wenn wir nicht harthörig geworden sind. Wenn wir offen sind für das Wirken des Heiligen Geistes, das uns zeigt, hör mal, Burkhard, das ist nicht in Ordnung. Nicht vor Gott und nicht vor der Welt. Bring das in Ordnung. Ich höre sowas heute noch. Und ich hoffe, dass ich das auch in Zukunft eifrig höre und dass er mir dann gehorsames Herz gibt, das zu tun, was er auch verlangt. Zu Recht verlangt. Ja, der Heilige Geist überführt eben nicht nur, wirkt nicht nur im Leben von Sündern, von Otto-Normalverbrauchersündern, sondern auch in gläubigen Menschen. Beim Vorstellen, Elia im Horeb hatte gerade eben, wie viel waren es, 400 Baalspropheten niedergemacht. Isabel bedroht ihn mit dem Tod. Elia kommt zur Erkenntnis, er flieht. 1. Könige 9,4. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und den Vers sollten wir uns auch merken, wenn wir über frühere Generationen sprechen, wir sind wahrscheinlich auch nicht viel besser als unsere Väter. Versagen des Petrus kennen wir alle, brauche ich hier nicht auszuführen. Jesu Wort, der Arzt kommt zum Kranken, nicht zum Gesunden. Oder komm nicht unter mein Dach, Hauptmann von Kapernaum. Der Mann, der so viel Glauben und Gottesfurcht hatte, dass er nach Jesus schicken ließ. Und Lukas 7,6, da ging Jesus mit ihnen. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen. So begegnet einem die Heiligkeit Gottes. Apostel Paulus kommt zur Erkenntnis, Römerbrief 7,18. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was recht ist, finde ich nicht. Martin Luther dazu, das aber ist ein Christ, der ein Sünder ist und dies erkennt. Seine Sünde verdrießt ihn und es ist ihm im Herzen zuwider, dass er die Sünde noch fühlt. Der ist kein Christ, Vorsicht, der gar keine Sünde hat noch fühlt. Findest du aber einen solchen, der ist ein Widerchrist, kein wahrer Christ. Der Missbrauch dieser Worte ist schwere Sünde. Als gläubige Christen, die wir doch so häufig versagen, dem Weg Jesu zu folgen, brauchen auch wir Trost. Und es ist der Heilige Geist, der uns an alle Zusagen von Jesus für seine Nachfolger erinnert. Römer 8,1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8,31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi, Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wir erhalten einen Trost, der ein wirklicher Trost ist, weil er von dem stammt, der uns tatsächlich zu trösten imstande ist. 2. Korinther 1,3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit auch wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Also es spricht viel dafür, tatsächlich den Parakletos mit Tröster zu übersetzen. Ja, dann habe ich noch zum Schluss ein Zitat aus Römer 8,26. Es ist wichtig, es sind verschiedene Evangelisten, Lehrer, Tozer und verschiedene andere, die sagen, und ich fürchte, dass sie recht haben, die sagen, das Volk Gottes, der Leib Christi, hat ein riesiges Problem, was ihm zu einer Last wird und eine zur Schande gereicht. Beten zu wenig. Und ich gucke keinen an, ich frage keinen, wie lange hast du gebetet? Ich stehe ja selber auch da, ich rede ja zu mir auch. Aber es gibt Umfragen in verschiedenen Gemeindebünden zu verschiedenen Jahren, USA, auch Deutschland, verschiedenen Instituten. Da kommt die tägliche Gebetszeit so auf 5 Minuten, 7 Minuten, Tischgebete vielleicht noch. Und ich will da keinem zu nahe treten, aber ich glaube, wir haben allen Grund, den Heiligen Geist darum zu bitten, uns dazu zu ermuntern, dieses Gebet, was ja ein mächtiges Werkzeug ist, manche sagen eine mächtige Waffe ist, auch zu verwenden. Denn mit Sorgen und mit und so weiter, mit selbsteigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Das muss erbeten sein. Und wenn wir nicht beten, dann kann auch nichts passieren. Wir haben vorhin gebetet für Erweckung. Das soll unser Gebet sein. Und für jeden, für zu Hause. Ob wir stehen, ob wir liegen, ob wir wachen, ob wir aufstehen. Schema Israel, höre Israel, der Herr ist einer. Und sagt uns, wie wir mit dem Wort umgehen. Das Wort, das soll immer bei uns sein, in uns. Beim Aufstehen, beim Niederlegen, beim Wachen, beim Schlafen. Mich hat völlig überrascht, 3 Begegnungen, Supermarktkassen und sonst was, Bezahlvorgang abgeschlossen, Wiedersehen, schöne Pfingsten. 3 Leute wünschen mir schöne Pfingsten. Habe ich gedacht, Leute, das war eigentlich mein Job. Aber da, ich weiß nicht, bin nie auf die Idee gekommen. Vielleicht doch, ich denke dann oft dran, aber dann denke ich, komm, jetzt mach da nicht den Religiösen oder den Superfrommen oder sowas. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Römer 8, 26, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sie es gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und das ist das Ziel des Heiligen Geistes mit uns. Und ich sage jetzt noch, ich habe ein Zitat von Häffner am Anfang gehabt, ende auch gerne mit einem Zitat von ihm. Preaching the truth makes people either sad, mad or glad. Too many people today leave church on Sunday neither sad, mad nor glad. They go out as they came in. Better go out mad than just go out. Die Wahrheit zu predigen macht die Menschen entweder traurig, ärgerlich oder froh. Zu viele Menschen verlassen heutzutage die Kirche am Sonntag weder traurig, noch verärgert, noch froh. Sie gehen hinaus, wie sie hineingekommen sind. Es ist besser, verärgert hinauszugehen, als einfach nur hinauszugehen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen in Christus Jesus. Amen.